SWR 2 aktuell. Am Donnerstagmittag mit diesen Themen. Infektionsschutzgesetz der Ampelparteien abschließend im Bundestag. Wie es jetzt weitergeht und was von der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am Nachmittag zu erwarten ist, bespreche ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten. Streit in der EU wegen der Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Wie die Rolle des russischen Präsidenten Putin in der aktuellen Situation beurteilt wird. Darum geht's bei uns. Und MeToo in China. Wo ist die chinesische Tennisspielerin Shuai? Eine angebliche E-Mail von ihr sorgt für Irritationen. Am Mikrofon ist Christian Rönnspieß. Schönen guten Tag. Die Corona-Lage beschäftigt uns natürlich auch heute. Zum ersten Mal hat das Robert-Koch-Institut mehr als 60.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert. RKI-Chef Wieler geht davon aus, dass die Dunkelziffer, also die Zahl der nicht entdeckten Infizierten, möglicherweise dreimal so hoch ist. Am Abend hat Wieler in einer Online-Diskussionsveranstaltung eine düstere Prognose für die kommenden Wochen formuliert und auch die Politik für zu frühe Öffnungen kritisiert.
Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Wir haben zu schnell in vielen Bereichen geöffnet. Darum müssen wir dort einfach wieder gegensteuern. Ich habe klar gesagt, dass wir Sachen wie Clubs und Bars, die sind Hotspots. Aus meiner Sicht müssen die geschlossen werden. Ganz einfach habe ich keinerlei Toleranz für.
Gegensteuern, das war eines der wichtigsten Stichworte, die RKI-Chef Wieler am Abend genannt hat. Die zukünftige Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP will gegensteuern, aber trotzdem die epidemische Notlage am 25. November auslaufen lassen. Heute Vormittag wurde ihr Entwurf für das Infektionsschutzgesetz, so wie es dann ab nächster Woche gelten soll, im Bundestag abschließend beraten und dann wurde auch darüber abgestimmt. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein.
Corona kennt keine Ländergrenzen und keine Parteigrenzen.
So die SPD-Politikerin Sabine Dittmar. Aber die Parteigrenzen gab es dann eben doch. Wobei die zum Teil ganz anders verliefen als noch vor wenigen Monaten, wie Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch suffisant bemerkte.
Offensichtlich ändert das Coronavirus seine Gefährlichkeit in abhängig davon, wer regiert oder wer regieren will.
Dass SPD und Grüne inzwischen auf die Feststellung der epidemischen Lage verzichten würden, könne nur an der FDP liegen, so Bartsch.
Ich kann nur sagen, lieber Christian Lindner, was haben Sie eigentlich den Grünen und der SPD in den Tee getan bei den Koalitionsverhandlungen? Weil die Richtlinienkompetenz liegt ja jetzt offensichtlich bei Ihnen.
In der Sache geht es um folgende Frage. Welcher Rechtsrahmen ist geeignet, um die vierte Corona-Welle am besten zu bekämpfen? Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz habe man ausreichend Spielraum, um zum Beispiel 2G- oder 3G-Regelungen durchzusetzen, so Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP.
Mittlerweile geht es sogar bis zu Kontaktbeschränkungen im öffentlichen und im privaten Raum. Wer der Meinung ist, dass das kein scharfes Schwert gegen die Pandemie sei, der weiß ich nicht, wie man ihm helfen kann. Wir haben effektive Maßnahmen, um Corona zu bekämpfen. Behaupten Sie nicht das Gegenteil. Das ist wahrheitswidrig, meine Damen und Herren.
Doch CDU und CSU behaupten genau dies. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung bräuchten die Länder mehr Spielraum zur Pandemiebekämpfung. Und dafür wiederum die weitere Feststellung der epidemischen Lage nationaler Tragweite, so Unionsfraktionsvize Thorsten Frey.
Es ist doch unverantwortlich, in dieser Situation eine Debatte zu führen, denen, die operative Verantwortung tragen, Instrumente aus der Hand zu schlagen, anstatt ihnen zusätzliche zu geben, wenn man gar nicht weiß, wo man hinkommt, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Den Unionsantrag, die epidemische Lage erneut festzustellen, lehnten aber alle anderen Fraktionen ab. Ablehnung der neuen Corona-Politik von ganz anderer Seite wiederum kam von der AfD, die den Druck auf alle diejenigen beklagt, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen. Fraktionschef Tino Chrupalla.
Sie haben sich das Feindbild der Ungeimpften zu eigen gemacht. Und diese sollen für alles verantwortlich sein, wie überfüllte Krankenhäuser und steigende Infektionsraten.
Klar aber ist, für Ungeimpfte wird es schwieriger. Für Veranstaltungen soll zunehmend die 2G-Regel gelten, also Zugang nur für Geimpfte und Genesene. Katrin Göring-Eckert, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, rief vor diesem Hintergrund die Union denn auch auf, Mitverantwortung für die weitere Corona-Politik zu übernehmen.
Ich lade die Länder ein und ich hoffe sehr, dass wir in diesem Land zeigen, wir können gemeinsam in einer schwierigen Situation Verantwortung übernehmen und es stiehlt sich niemand weg, wenn es dann wirklich unbequem wird. Herzlichen Dank.
Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes wurde abschließend am Vormittag im Bundestag beraten. Danach wurde auch abgestimmt. Die Abstimmung ist offiziell beendet. Das Ergebnis ist allerdings noch nicht bekannt. Aber wir gehen mal davon aus, dass die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP das mit ihrer Mehrheit dann auch durch den Bundestag bekommen. Allerdings eben keine Verlängerung der epidemischen Notlage. Und das könnte ein Problem sein. Werden, denn das Gesetz muss dann morgen auch noch durch den Bundesrat. Unter anderem der neue Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst von der CDU, hat damit gedroht, das Gesetz im Bundesrat zu blockieren. Wüst ist auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Die trifft sich dann jetzt am Mittag mit Bundeskanzlerin Merkel, um mal wieder über die Corona-Lage und die Maßnahmen zu beraten. Jim Bob Nikschas im Hauptstadtstudio. Schauen wir erst noch mal auf das Risiko, dass die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes morgen im Bundesrat scheitert. Wollen die CDU-Ministerpräsidenten das tatsächlich blockieren? Das würde ja eine deutliche Verzögerung bedeuten.
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Die CDU will offenbar tatsächlich Druck machen. Das wurde auch am Vormittag in der Bundestagsdebatte nochmal deutlich. Da herrschten echt konträre Ansichten vor, was jetzt die epidemische Lage tatsächlich angeht. Noch gibt es ja aber keinen Vermittlungsausschuss, der dann vermitteln könnte, falls die CDU-Ministerpräsidenten da morgen im Bundesrat tatsächlich ihr Veto einlegen. Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Lutschak, sagt zwar, wir können nächste Woche sehr gerne direkt einen Ausschuss einsetzen, hat damit auch mal die Drohkulisse ein bisschen erhöht. Aber das würde den Beschluss tatsächlich vielleicht auch schon um Wochen verzögern. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die Union das gerne möchte, weil das auch in der Bevölkerung ja schwer zu vermitteln sein würde angesichts der horrenden Zahlen und Warnungen vom RKI.
Vor der Bundesratssitzung morgen beraten jetzt ab dem Mittag die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zum Thema Corona. Aus der Vergangenheit wissen wir, das kann dauern. Wir wissen auch, dass es da oft auch Vorberatungen gibt, in denen schon mal Vorschläge erarbeitet werden. Solche Vorberatungen hat es heute Vormittag wohl auch gegeben. Weiß man was darüber, was die ergeben haben?
Also noch haben wir aus diesen neuen Beratungen nichts gehört. Es gibt aber auch schon wieder Ministerpräsidenten, die vor der großen Bund-Länder-Runde eigene Maßnahmen ankündigen. Das hatten wir ja auch schon des Öfteren mal. Diesmal Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der hat im Landtag angekündigt, es soll einen harten und klaren Wellenbrecher geben bei ihm im Bundesland. Die Inzidenz dort liegt bei über 760, ist bundesweit Spitzenreiter. Also da besteht großer Handlungsdruck in Sachsen. Ja, ist aber natürlich auch wieder eine Vorwegnahme von dem, was vielleicht heute Nachmittag noch beschlossen werden soll.
Was sind denn die größten Streitpunkte, die es da heute zu klären gilt?
Also wir haben diese Beschlussvorlage vorliegen, diesen Entwurf. Noch sind da einige Punkte mit Klammern und Einschränkungen versehen. Offen ist zum Beispiel noch, ob es eine einheitliche Hospitalisierungsrate geben wird oder geben muss und wo die liegen soll, ab der dann Maßnahmen kommen, die für alle gelten, wie zum Beispiel Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte oder wann auch Geimpfte dann wieder einen Test brauchen, also 2G+. Mhm. Auch 3G im ÖPNV ist immer noch ein strittiger Punkt. Die Länder sagen, das sei unkontrollierbar und da soll doch bitte der Bund Geld und auch das Personal gerne dafür geben, was sich wahrscheinlich sehr schwierig herausstellen könnte. Und immer wieder wird betont, dass auch der Bundestagsbeschluss zur epidemischen Lage irgendwie berücksichtigt werden muss. Also da wird es noch einiges zu diskutieren geben.
Welche Rolle spielt die doch relativ unterschiedliche Infektionslage in den Ländern? Im Norden gibt es ja noch viele Kreise mit einer Inzidenz um die 100.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das schon eine sehr große Rolle in der Diskussion spielen wird. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD hat ja erst gestern Morgen betont, dass er sich in seinem Bundesland keine Fehler vorwerfen lässt und hat da auch ein bisschen allergisch reagiert. Die Lage in Bayern und Sachsen zum Beispiel ist ja auch bundesweit am schlimmsten. Auch die Ministerpräsidenten dort, Kretschmer und Söder, werden sich da möglicherweise heute anhören müssen, warum sie nicht früher vor Ort gehandelt haben, als schon so früh nach bundesweiten Regelungen zu rufen. Die Frage ist am Ende, ob dieses Gezanke auf Dauer weiterhilft. Das Bild in der Öffentlichkeit ist ja jedenfalls jetzt schon sehr angespannt. Also eigentlich ist Gemeinsamkeit gefragt heute, aber wer geht da zuerst auf den anderen zu? Da bin ich gespannt.
Ja, Stichwort Gemeinsamkeit. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass bei diesen Konferenzen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin gerne Dinge beschlossen werden und hinterher macht doch jeder, was er will. Wie wahrscheinlich ist es, dass es auch diesmal so läuft?
ist natürlich sehr schwer abzusehen. Aber es gibt ja schon diesen Vorstoß aus Sachsen für eine Art Lockdown bei Ihnen. Ich glaube, dass sich diesmal eigentlich niemand leisten kann, nach der Runde heute direkt wieder auszuscheren. Das öffentliche Bild wäre ja wirklich verheerend, wenn zum Beispiel der RKI-Chef Lothar Wieler gleichzeitig vor einem schlimmen Weihnachten warnt. Mhm. Also da muss jetzt schon dringend ein Signal von Geschlossenheit kommen. Aber das haben wir ja schon öfter erwartet und wurden dann enttäuscht. Mal sehen, wie es heute ist.
Informationen von Jim Bob Nikschas aus unserem Hauptstadtstudio zur Konferenz der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Die soll um 13 Uhr beginnen. Trotz Kälte haben wieder tausende Migranten in Belarus die Nacht an der Grenze zu Polen im Freien verbracht. Das polnische Verteidigungsministerium meldet Festnahmen von etwa 100 Menschen, die versucht haben sollen, die Grenze zu überqueren. Der polnische Ministerpräsident Morawiecki warnt heute vor, Zitat, Millionen Migranten, die Richtung Europa kommen, wenn es eben nicht gelänge, die Grenzen zu schützen und zu verteidigen. Die Lage an der belarussischen Grenze sei aktuell stabil, aber mit wachsendem Risiko. Bundesinnenminister Seehofer ist gerade auf dem Weg nach Polen. Dort will er sich mit dem polnischen Innenminister treffen. Informationen zu Seehofers Reise von Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Es ist eine Geste, aber eine, die dem geschäftsführenden deutschen Innenminister wichtig scheint. Horst Seehofer reist heute zu einem Kurzbesuch nach Warschau. Damit, so Seehofer, wolle er zum Ausdruck bringen, dass wir solidarisch zur Regierung in Polen stehen. Noch immer befinden sich tausende Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze. Der weißrussische Machthaber Lukaschenko hatte die Menschen an die Grenze bringen lassen, um sich so für EU-Sanktionen gegen Weißrussland zu rächen und den Druck auf die EU zu erhöhen. Seehofer sagte, Deutschland habe einen klaren Kurs, Polen bei der Sicherung der europäischen Außengrenze zu helfen. Er sprach von einem perfiden Verhalten des belarussischen Machthabers Lukaschenko, der versuche, die Flüchtlinge in die Europäische Union zu treiben. Das dürfe keinen Erfolg haben. Der scheidende deutsche Innenminister kündigte zugleich an, dass es auch um humanitäre Hilfe für die Menschen an der Grenze gehe. Gestern bereits hatte die geschäftsführende Kanzlerin Merkel mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki telefoniert und nach Angaben von Regierungssprecher Seibert Polen die volle deutsche Solidarität zugesichert. Morawiecki befürchtet indes eine Eskalation des Konflikts. Er hoffe, so der polnische Ministerpräsident in der Bild-Zeitung, dass alle die Nerven behielten. Die Situation sei derzeit stabil, werde aber immer bedrohlicher. Belarussische Grenzkräfte würden immer mehr provozieren. Er hoffe, so Morawiecki, dass sie dabei nicht einen Schritt zu weit gingen.
Der belarussische Präsident Lukaschenko benutzt Menschen an der Grenze zu Polen, um die EU zu provozieren, zumindest zum Teil mit Erfolg. Die polnische Regierung wird nervös, die EU-Außenminister beschließen Sanktionen und Angela Merkel hat inzwischen zweimal mit Lukaschenko telefoniert. Dafür gibt es inzwischen viel Kritik aus der EU. Der Telefonstreit wegen Lukaschenko ist das eine. Es wächst aber auch die Sorge vor dem Strippenzieher im Hintergrund, Wladimir Putin. EU-Korrespondentin Helga Schmidt berichtet.
Die Frage, ob in der Krise ein Telefonat mit Lukaschenko erlaubt ist, spaltet die Europäer. Völlig falsch findet die polnische Regierung, dass Angela Merkel gleich zweimal zum Hörer griff. Kontakte zum belarussischen Machthaber lehnt Warschau ab. Er werde damit nur aufgewertet. Ähnliche Kritik wie Merkel bekam Anfang der Woche auch schon Frankreichs Präsident Macron zu hören, als bekannt wurde, dass er mit Putin telefoniert hatte. Putin steuert die Krise zusammen mit Herrn Lukaschenko, empörte sich Litauens Außenminister Landsbergis und wurde noch deutlicher. Putin sei nicht die Lösung der Krise, sondern in Wahrheit Teil des Problems.
I would never, ever see Mr. Putin as a solution, as a crisis. He's part of the problem.
Heftig warnte Litauens Außenminister seine EU-Kollegen beim Treffen in Brüssel. Sie sollten die Gefahr einer russischen Invasion in Richtung Westen nicht unterschätzen.
We know that the Russian special troops landed in Belarus.
Wir wissen, dass russische Spezialeinheiten in Belarus sind, nur wenige Kilometer entfernt von der Grenze zu Litauen. Russische Truppen mischen sich ein. Nicht nur die osteuropäischen EU-Mitglieder fürchten, dass Russlands Präsident Putin mitmischt in der Flüchtlingskrise in Belarus. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg berichtet von beunruhigenden Militäraktionen. Putin habe ungewöhnlich viele Truppen an seine Westgrenze verlegt.
We are watching closely the military build-up by Russia. We see unusual.
Wir beobachten die Aufrüstung Russlands und sehen große Konzentrationen russischer Kräfte nahe der ukrainischen Grenze. Es ist extrem wichtig, jetzt eine klare Botschaft an Russland zu senden vom Westen, dass die Spannung Lieferungen abgebaut werden müssen. Die Truppenaufmärsche in der Nähe der Ukraine, das Zündeln an der Flüchtlingskrise in Belarus und dazu umstrittene Raketentests im Weltraum, Putins Manöver sorgen in westlichen Sicherheitskreisen für Unruhe.
Fest steht, wir erleben eine Serie russischer Machtdemonstrationen, die den Westen herausfordern sollen und die die politische Geschlossenheit des Westen testen soll.
Sagt der Sicherheitsexperte Johannes Farwig. Der Politikwissenschaftler an der Universität Halle sieht in Moskaus aggressiver Außenpolitik vor allem den Versuch, abzulenken von innenpolitischen Problemen. Den Regierungschefs der Europäischen Union empfiehlt Farwig aber auch, die krisenhafte Lage an der Grenze zwischen Ost und West auch einmal aus Moskauer Perspektive zu betrachten.
Politik heißt immer, auch mit den Augen der anderen zu sehen. Und da ist es eben eine Bedrohung von russischen Sicherheitsinteressen, wenn Staaten wie die Ukraine eindeutig zum westlichen Camp, wenn man so will, gehört. Und da wäre es auch eine Albtraumvorstellung in russischer Perspektive, wenn in Belarus ein Regimewechsel stattfinden würde und gewissermaßen diese enge Allianz zu Belarus dadurch herausgefordert würde.
Der Westen müsse einen Ausweg finden aus der Eskalationsspirale. Und Telefonieren mit Diktatoren gehört nach Einschätzung des Sicherheitsexperten Farwig eindeutig dazu.
Das heißt, wir müssen mit realpolitischem Kompass einen Interessensausgleich mit Russland suchen. Und das ist eine sehr, sehr schwierige diplomatische Aufgabe. Aber wir dürfen nicht weiter in diese Eskalationsspirale geraten, mit der wir nichts gewinnen können.
Der Bericht aus Brüssel von EU-Korrespondentin Helga Schmidt. Wo ist die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai? Anfang November hatte sie online Missbrauchsvorwürfe gegen einen ehemaligen chinesischen Vizeministerpräsidenten erhoben. Seitdem ist sie aus der Öffentlichkeit verschwunden. Jetzt ist eine angebliche E-Mail von ihr aufgetaucht. Die soll offenbar für Ruhe sorgen, bewirkt aber genau das Gegenteil, wie China-Korrespondent Steffen Wurzel berichtet.
Eine vermeintliche Nachricht der vermissten chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai sorgt für Beunruhigung beim Weltfrauentennisverband. Grund ist ein auf Englisch verfasster Text, den Chinas staatlicher Auslandsfernsehsender CGTN veröffentlicht hat. Er soll von der 35-Jährigen stammen. In dieser Nachricht heißt es wörtlich: Ich werde nicht vermisst, mir geht es gut, ich habe mich einfach nur zu Hause etwas ausgeruht, alles bestens. Auf dem Screenshot, der diese Nachricht zeigt, ist der Cursor eines Textverarbeitungsprogrammes zu sehen. Unter anderem deswegen halten viele Beobachter die vermeintliche E-Mail von Peng Shuai für erzwungen oder gar gefälscht. Hintergrund der Geschichte sind Vorwürfe, die Peng Shuai Anfang November erhoben hatte, und zwar gegen einen früheren Vizeministerpräsidenten Chinas. Zhang Gaoli habe eine Affäre mit ihr gehabt und sie sexuell missbraucht, hatte Peng auf ihrem chinesischen Social-Media-Account geschrieben. Dieser Eintrag war innerhalb weniger Minuten von der staatlichen Zensur Chinas gelöscht worden. Die frühere Weltklasse-Profispielerin Peng ist seitdem aus der Öffentlichkeit verschwunden. Bei der regelmäßigen Pressekonferenz des chinesischen Außenministeriums haben ausländische Journalistinnen und Journalisten in den vergangenen Tagen mehrmals gefragt nach Peng Shuai. Die Antworten fielen jeweils kurz aus.
Do you have any comment to make on the allegations or on the censorship? Thank
you.
Er habe davon noch nichts gehört. Das sei auch keine Frage zum Thema Außenpolitik. Nächste Frage. Das sagte etwa Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe Anfang November. Auf der ganzen Welt haben sich in den vergangenen Tagen aktive und frühere Tennisprofis besorgt gezeigt um Peng Shuai, darunter Naomi Osaka, Martina Navratilova und Novak Djokovic, die aktuelle Nummer 1 der Tennisweltrangliste.
Honestly, it's shocking, you know, that she's missing. I mean, I can imagine just how her family feels. You know, that she's missing.
Dass eine der bekanntesten Sportstars in China einem ehemaligen Spitzenpolitiker einen sexuellen Übergriff vorwirft, das betrachtet die kommunistische Staatsführung offensichtlich als große Gefahr. Das ist in den vergangenen Tagen deutlich geworden. Alles, was mit Peng Shuais Vorwürfen zu tun hat, wurde von der chinesischen Staatszensur gelöscht. So etwa unzählige Online-Kommentare chinesischer Social-Media-Userinnen und User. Dass die chinesischen Staatsmedien nun versuchen, mit einer offensichtlich gefälschten oder erzwungenen Mail die Sorgen um Peng Shuai zu zerstreuen, das passe ins Bild, sagt Sophie Richardson von der Menschen
Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. So habe man erzwungene Selbstbezichtigungen in den Staatsmedien auch in vielen anderen Fällen erlebt, so etwa beim früheren Interpol-Chef Meng Hongwei oder beim Künstler Ai Weiwei.
Extremely well-known figures like Ai Weiwei. This is not a
Bei solchen Texten gehe es nicht um rationale Argumente oder darum, die Wahrheit zu belegen. Chinas Behörden geben den Medien vor, was sie zu melden haben, und die Medien tun dann genau das. Die China-Direktorin von Human Rights Watch mit Sitz in den USA begrüßt ausdrücklich, dass sich der Weltfrauentennisverband WTA nun offensiv für Peng Shuai einsetzt.
This is exactly what we have been suggesting for some time.
WTA-Chef Steve Simon erklärte, die von den chinesischen Staatsmedien veröffentlichte vermeintliche Nachricht von Peng Shuai vergrößere seine Bedenken bezüglich ihrer Sicherheit noch zusätzlich. Auch er hält den Text offensichtlich für erzwungen oder gefälscht. Der WTA-Chef forderte, dass der chinesischen Profispielerin erlaubt werden müsse, sich frei und ohne Zwang oder Einschüchterungen zu äußern.
Informationen von Steffen Wurzel aus Shanghai. Und jetzt ist es offiziell. Der Bundestag hat die von SPD, Grünen und FDP geplanten Corona-Neuregelungen beschlossen. In der namentlichen Abstimmung gab es 398 Ja-Stimmen, 254 Nein-Stimmen und 36 Enthaltungen. Und wir kommen zur Wirtschaft. 18. November 1996, das ist in Deutschland ein ganz besonders wichtiges Börsendatum, da fand der größte Börsengang der Geschichte statt. Die Telekom, der ehemalige Fernmeldetechnik-Behördenteil der Post, ging an die Börse. Das Unternehmen wollte wachsen, vor allem im Ausland, und dazu brauchte es Geld, und das wollte man sich an der Börse holen. Was als Erfolgsgeschichte angefangen hat, bekam Jahre später einen herben Dämpfer. Kleinanleger fühlten sich betrogen und zogen vor Gericht. Pascal Lechler aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Was war da los 1996, heute vor 25 Jahren?
Ja, große Euphorie. Die Deutschen konnten es gar nicht erwarten, dass der Handel mit T-Aktien losging. Alle wollten einfach nur dabei sein.
Nicht gerne Aktionär. Wer wüsste dazu nicht gern mehr?
1,9 Millionen Anleger griffen bei der T-Aktie zu. Viele von ihnen hatten vorher nie eine einzige Aktie besessen. Es gab ja auch deshalb das geflügelte Wort der Volksaktie. Fischer, Polizisten, Feuerwehrleute, Stewardessen, Büroangestellte und Rentner. Die alle machten das T-Zeichen und blickten dann begeistert in irgendwelche Werbekameras. Der beliebte Schauspieler Manfred Krug machte damals Werbung für die T-Aktie.
Wenn die Telekom jetzt an die Börse geht, gehe ich mit. Und Sie?
Ja, und da dachten sich eben viele Deutsche, wenn der Krug das macht, dann mache ich das auch. Und das ging ja auch erstmal gut. Die Aktie stieg im Wert, lag lange Zeit weit über dem Ausgabekurs, erreichte ihren Höchststand dann bei über 103 Euro. Jeder kannte zum Beispiel auch Telekom-Chef Ron Sommer, und dem hat man eben auch vertraut.
Ich wüsste heute keine bessere Anlage für Geld als die T-Aktie.
Eben dieser Ron Sommer machte aber dann entscheidende Fehler, und dann platzte auch noch die Internetblase im Frühjahr 2000 und die T-Aktie rauschte in den Keller. 90% Verlust, ging runter auf 8 Euro.
Ja, wie nachhaltig hat dieser Börsengang das Anlageverhalten in Deutschland verändert?
Ja, das war ein traumatisierendes Erlebnis, der Absturz dieser Volksaktie. Viele hatten gar nicht begriffen, dass man mit Aktien auch Geld verlieren kann. Viele hatten da ihr Geld, was sie eigentlich so auf der hohen Kante liegen hatten, für die Rente rein investiert. Auf einmal war es weg. Das haben viele Leute gar nicht verstanden. Und dabei war es ja ganz wichtig eigentlich, dass wir uns eine Aktienkultur hier in Deutschland aufbauen, weil eben die Renten immer mehr schrumpften. Und da war diese Euphorie, die ich vorhin beschrieben habe, erstmal im Keim erstickt. Und wer dann in der Familie Leute hatte, die ja mit der T-Aktie irgendwie auf die Nase gefallen sind, die gingen dann erst recht nicht mehr an die Börse. Also das hat auch generationenübergreifend wirklich gewirkt.
Was machen Besitzer von T-Aktien heute?
Ja, der Wert der Aktie liegt etwa beim Ausgabekurs 1996. Also wenn man die Dinger verkaufen würde, jetzt würde man gar keinen großen Verlust machen. Die Anleger können sich super freuen eigentlich, weil es jährlich eine satte Dividende gibt. Das ist jetzt so wie so ein festverzinsliches Wertpapier. Man kann es einfach im Depot liegen lassen, greift die Dividende ab und alles ist gut. Aber heute streiten sich noch viele Anleger mit der Telekom. Da geht es um den dritten Börsengang im Jahr 2000. Der BGH hatte schwerwiegende Fehler damals in diesem Verkaufsprospekt festgestellt. In diesem Prospekt verschleierte die Telekom die Besitzverhältnisse am US-Mobilfunkunternehmen Sprint. Das sind immer noch 16.000 Kleinaktionäre
Aktionäre, die Schadensersatz haben wollen. Das liegt jetzt beim BGH. Der hat es dann wiederum an das Oberlandesgericht Frankfurt zurückverwiesen. Und da könnte bald schon eine Entscheidung fallen oder zumindest mal klar werden, in welche Richtung es geht. Der DAX zum Schluss noch 16.248 Punkte, in etwa so wie gestern beim Schlusskurs.